Ja, schönen guten Morgen, wunderschönen Ostermorgen. Das ist ein Riesengeschenk. Ich habe mir das heute Morgen auch so gedacht, immer wenn wir sagen, Jesus ist auferstanden, ja, ist wahrhaftig auferstanden, das sagen wir einmal im Jahr. Und dann der Rest des Jahres sieht dann manchmal so aus, als wenn wir gar nicht wirklich aufstehen können, weil dann die Kraft schon wieder verlassen hat, wenn wir nach Hause müssen oder von dem Berg hier runter müssen. Das ist so eine Sache. Beschäftigt mich immer wieder. Ich habe mal heute Morgen so gedacht, als ich rausschaute vom Fenster, das ist ja der Grund, warum ich leben darf, weil Christus auferstanden ist. Das ist der Grund, warum ich mich freuen kann, der Grund, warum ich überhaupt das erkennen darf, die Schönheit von all dem, weil Christus auferstanden ist. Und das ist ja, zählt jeden Tag für mein Leben, weil der Auferstandene lebt, der Auferstandene hat gewählt, in mir zu leben, durch seinen Heiligen Geist Platz zu nehmen in meinem Leben, mir neues Leben zu schenken, das, was wir in dem Lied auch gehört haben, dieses Wonderful, or it's the cross, es ist das Kreuz, welches meine Seele rettet. Es ist das Kreuz, deswegen habe ich mich kurzfristig auch entschlossen, keine PowerPoint zu zeigen, sondern einfach nur das Kreuz. Um das geht's ja. Es ist nur das Kreuz, das meine Seele rettet. Das Kreuz ist der Punkt des Friedens. Das Kreuz ist der Punkt der ultimativen Liebe Gottes, die kein Ende kennt. Das Kreuz. Das Kreuz ist der Punkt, an dem ich heil werde, an dem ich komplett wieder werde. Durch das Kreuz werde ich heil. Durch das Kreuz werde ich komplett wieder, so wie Gott es eigentlich gedacht hat. Wozu er uns Menschen geschaffen hat. Und wie wir gestern diesen einen Vers kurz auch betrachtet hatten aus dem Römerbrief, Kapitel 3, Vers 12, dass der Mensch, der ohne Gott ist, der ist unbrauchbar für Gott. Der Mensch, der für den das Kreuz immer nur ein Stück Holz war oder eben das Zeichen der christlichen Religion. Und dass wir irgendwann mal rausholen müssen und irgendwann an die Wand mal hängen müssen. Und ansonsten hat es mir nichts zu bedeuten, wenn für mich das Kreuz nie der Platz wurde, der Platz der Rettung. Der Platz, dass ich wieder komplett gemacht worden bin vor Gott durch den Heiligen Geist. Der Platz, an dem ich zuallererst mal wieder zum Mensch geworden bin. Wozu ich eigentlich geschaffen wurde. Dass der lebendige Gott mein Leben nimmt und seine Schönheit, seine Herrlichkeit, und das ist ja heute ein wunderschöner, herrlicher Tag, dass er diese beachtliche Würde, so könnte man es auch ausdrücken, in mein Leben hineinlegt und durch mein Leben auslebt in diese Welt. Das Kreuz. Wunderbarer, gnadenvoller Retter. Wonderful, merciful Savior. Du bist der Einzige, den wir verehren. Du bist der Einzige, den wir verehren. Und wisst ihr, deswegen ist ja so viel Unfrieden in dieser Welt, selbst unter Menschen, für die das Kreuz Wahrheit geworden ist, weil wir eben nicht mehr ihn als Einzigen verehren. Wir leben in einer Welt, da ist der Mensch das Maß aller Dinge geworden. Ist nicht mehr Gott. Der Mensch ist das Maß aller Dinge geworden. Unsere Ziele, unsere Wünsche sind das Maß aller Dinge geworden. Unser Können ist das Maß aller Dinge geworden. Und das haben wir interessanterweise in den Anspiels so gesehen. Ich kann, du solltest mal. Was ich früher alles konnte, du musst erst mal dahin kommen. Und das ist auch die Tatsache oft im Leben von Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, weil wir eben in dieser Welt leben, ihr Lieben, und diese Welt wird nicht besser. Diese Welt ist eine ungerechte Welt. Und jeder, der heute Morgen hier sitzt und sagt, ich erwarte ein bisschen Gerechtigkeit in dieser Welt, lebt mit falschen Erwartungen. Es gibt's nicht in dieser Welt. Es gibt keine Gerechtigkeit in dieser Welt. Die Wahrheit ist, dass die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird. Das sagt die Bibel. Und es wird noch extremer werden.
Und dann das Abenteuer, innerlich ruhig, innerlich koche ich und äußerlich versuche ich ruhig zu bleiben. Und irgendwann explodiert es. Immer vergeben, immer wieder Frieden zu finden, immer wieder, immer wieder, immer wieder, soll ich immer wieder? Und der Gedanke, der hat schon die Jünger beseelt und die Jünger kamen zu Jesus, zu Petrus und fragt, wie oft soll ich vergeben? Und Jesus sagt, 70 mal 7 mal. Mit anderen Gedanken immer wieder, Petrus. Aber das konnte der Petrus in dem Augenblick noch gar nicht verstehen, weil der Petrus in dem Augenblick noch gar nicht das fand, was wir kennen von der Schrift her, wiedergeboren zu sein durch den Heiligen Geist. Aber das kam dann in seinem Leben. Und das hat lebendige Christen ausgezeichnet und es zeichnet lebendige Christen bis heute aus. Und es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Mitten in einer ungerechten Welt, in der die Ungerechtigkeit immer größer wird, überhand nimmt, also dass ich es gar nicht mehr in der Hand habe, weil es schon über die Hand hinausgeht. Ich kann das gar nicht mehr fassen. Fassungslos stehen wir manchmal in dieser Welt vor dieser Ungerechtigkeit. Und dazu ist die Gemeinde Jesu berufen, jeder Einzelne, der Jesus nachfolgt, berufen in dieser Welt, das einfach zuzulassen, dass Jesus seinen Frieden auslebt durch uns. Dass Jesus seinen Frieden auslebt in uns. Jesus, der sagt zu seinen Jüngern in Lukas 24, Vers 36, als er selbst in ihre Mitte sprach und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und er konnte das sagen, weil der Friedefürst, alttestamentlich gesehen, mitten unter ihnen stand. Jesaja Kapitel 9, Vers 5. Dieser wunderbare Ratgeber, dieser Friedefürst, dieser ewig Vater, der ist in Jesus Christus Mensch geworden. Und an dem Platz, an dem dieser Jesus Christus das Zentrum ist, die Mitte ist, da regiert sein Friede. Deswegen kann er das auch sagen, Friede sei mit euch. Natürlich, wenn wir es jetzt auslegen würden, das war für die Juden ein ganz normales, gebräuchliches Wort. Aber hier war es nicht mehr normal und gebräuchlich. Das war was ganz sein. Da wurde plötzlich was angesprochen. Ihr seid äußerlich und innerlich ganz wieder. Komplett. Und deswegen sende ich euch in diese Welt, dass ihr diese Botschaft predigt, diese Botschaft der Vergebung, diese Botschaft der Umkehr, weil das ist, was diese Welt braucht, ihr Lieben. Die Welt braucht nicht eine Kultur des Friedens. Und was wir alles darunter verstehen, unter Kultur des Friedens. Das ist so Kultur des Arrangements. Wir arrangieren uns und treffen uns dann eben am kleinsten Nenner miteinander. Über diverse Dinge sprechen wir gar nicht. Weil das ist doch unser Ziel. Mach doch Schwerter zu Pflugscharen. Das muss doch unser Ziel sein. Das kann nur der lebendige Gott und es kommt noch. Das kommt in Gottes ewige neue Welt, wird es so sein. Es wird schon in seinem tausendjährigen Reich so anbrechen. Und dann wird es letztendlich in seiner Gottes ewigen neuen Welt so sein, von der Offenbarung Kapitel 21 schreibt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und in dieser Welt, in dem alles neu ist, da regiert die Gerechtigkeit Gottes und nur die Gerechtigkeit Gottes. Und auf dieser neuen Erde, da werden nicht die feigen Mörder, Unzüchtigen und Götzendiener noch dabei sein, sagt die Schrift. Da wird Gott alles in allem sein. Und da ist Friede. In dieser Welt, von der Jesus Christus sagt, und er wird Gott abwischen, alle Tränen, alle Tränen, alle Tränen. Und euch sende ich in diese Welt, die voller Tränen ist und voller Leid und voller Geschrei ist. Wisst ihr, mit dieser Botschaft in euren Herzen in diese Welt zu gehen und diese Botschaft rauszutragen. Das will ich. Die Botschaft des Auferstandenen. Der es wirklich möglich macht, dass Frieden herrscht. Der wirklich Herzen verändert. Wir haben heute Morgen am Frühstückstisch über ein paar Dinge gesprochen. Und der es wirklich möglich macht, Menschen, die das Schlimmste des Schlimmen im Leben erlebt haben, plötzlich ein Herz zu geben, das vergibt. Und Menschen sagen, das verstehe ich überhaupt nicht. Wir sprachen heute Morgen über die lieben Geschwister, die in der Türkei Märtyrertod gestorben sind. Und die Kinder von den deutschen Vater dann sagten, wann dürfen wir die Mörder unseres Vaters besuchen, damit wir ihnen sagen können, Jesus liebt sie. Diese Botschaft des Friedens, als ich das erste Mal in Indien war, hat mir ein Inder gesagt, heute ist ein Tag der Schande für unser Volk. Und ich habe das gar nicht verstanden, was er meinte. Und dann sagt er, heute erinnern wir uns an diesen Tag, als dieser australische Arzt mit seinen 2 Söhnen im Land Rover einfach verbrannt wurde. Es war eine australische Familie, die lebten in Indien und es war ein Arzt, der war spezialisiert auf Leprakrankheit und fuhr an so ein Dorf ran mit seinen 2 Söhnen im Auto und hat da übernachtet dann an dem Dorf und dann kam der Hindu-Mob. Also Menschen, die aufgewühlt wurden und haben das Auto angezündet und haben den Vater und die Söhne nicht mehr rausgelassen. Und die Mutter, also die Frau von ihm, mit ihrer Tochter, sie war gerade in Australien. Die wusste gar nicht, was geschehen ist. Die hat es erst erfahren, als sie zurückkam nach Indien. Und dann hat sie die Möglichkeit genommen und ging hin zu dem Gouverneur dieses Bundesstaates und hat gebeten, dass der Anführer von dieser Gruppe, dass er nicht das Todesurteil erleiden muss. Weil die Frau sagte, dieser Mann, der kannte ja gar nichts anderes. Wisst ihr, der kennt diesen Frieden Gottes gar nicht. Der kennt ihn überhaupt nicht. Der weiß überhaupt nichts davon. Der weiß nur, ich muss meine kleine Welt, muss ich verteidigen, wie die Großmama. Es ist meine kleine Welt und die zählt. Es ist alles, was zählt. Und da werden Menschen zu Raubtieren. Selbst in unserer kleinen zivilisierten Welt, in der wir leben. Ich habe in diesem Sommer was ganz Erstaunliches erlebt, letzten Sommer. Und da kam eine Frau zu uns zur Familienfreizeit. Und diese Frau war mit ihren beiden Kindern da und hat mir dann erzählt aus ihrem Leben, wie alles so lief, dass ihr Mann weggelaufen ist. Und diese Frau schaut mich an und sagt, Heinz, ich verstehe mich selbst nicht mehr. Früher hätte ich dieser Frau, also meine Nebenbuhlerin, den Kopf einfach abgerissen. Und jetzt plötzlich muss ich für diese Frau beten und für meinen Mann. Ich kenne mich selbst nicht mehr. Und sie sagt, ich bitte dich, dass du auch für meinen Mann betest, weil ich das Einzige, was ich will, ist, dass dieser Mann Vergebung findet. Dass dieser Mann Frieden findet mit Gott. Das ist alles, was ich will. Weil er das nicht hat, sagte sie, deswegen lebt er dieses Leben. Er kennt es gar nicht. Das hat mich schon bewegt. Und sie sagte dann, bete doch jetzt dafür. Ne? Und ich habe dann auch so ungläubig gebetet, aber weil sie sagt, mach ich es halt. Sie ist ihr Gast, hat bezahlt, bete ich für sie. Ne? Ist ein bisschen salopp dahingesagt. Aber manchmal geht's mir auch so, ich bete dann dafür, ich glaube das gar nicht. Aber gut, was soll ich jetzt machen? Ne? Wenn sie schon bittet, mach ich's. Natürlich nicht, weil sie bezahlt hat, klar. Es war nur für die noch im Osterschlaf sind, die aufzuwecken. Ne? Was hat er jetzt gesagt? Und 14 Tage später war der Mann plötzlich bei uns. Und das ganze Leben hat sich total verändert. Ist wieder zu Hause bei seiner Familie. Die ganze Familie verändert. Friede. Friede mit euch. Friede mit euch. Wenn ihr mich das Zentrum sein lasst eures Lebens, wenn ihr mich eintreten lässt, Friede mit euch. Das möchte ich euch schenken. Ich möchte es, dass ihr Menschen sein dürft, die plötzlich singen können. Es ist das Kreuz, das meine Seele gerettet hat. Ich möchte, dass ihr Menschen werdet, die nicht ständig sagen, früher und was ich und du und. Das ist ja das Problem dieser Welt. Das war schon das Problem von Anfang an so, ihr Lieben, des Sündenfalls. Das war gar nicht ich, Gott, das war meine Frau. Ehrlich, also ich hätte es gar nicht gemacht. Ja, aber weil die blabbert ja immer und labert so und dann hat die mein Ohr voll getextet. Naja, habe ich gedacht, bevor sie weiter redet, esse ich halt von dieser Frucht. Hat er natürlich nicht gesagt, der Adam. Aber was er sagte ist, meine Frau. Und die Frau, oh, das war auch nicht ich, das war die Schlange, ehrlich. Weil ich bin ja eigentlich gar nicht so. Und dann geht die ganze Story weiter. Gleich im vierten Kapitel, dass Gott sagt zu dem Kain vor deinem Herz, da lauert die Sünde. Ich weiß gar nicht, was du willst. Wo ist dein Bruder? Soll ich um meinen Bruder mich scheren? Und dann merken wir schon von ganz am Anfang, wie weit der Mensch schon weg war vom lebendigen Gott. Von dem, der sich um jeden kümmert. Da merken wir schon in den ersten Kapiteln der Bibel, wie viel Friedlosigkeit plötzlich da war. Soll ich mich scheren um den? Das haben wir so wunderbar in diesem Anspiel gesehen. Und dann geht es weiter und es nimmt eine Spirale an und plötzlich explodiert alles. Boom! Weil es eben nur um mich geht. Und Jesus sendet seine Jünger in diese Welt, die sich nur um sich selbst dreht. Diese Welt, die nicht das Gesetz Gottes herrschen lässt in ihren Herzen, weil sie es gar nicht mehr können, weil sie fern sind von Gott. Das Gesetz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Lass es herrschen. Aber es geht nur, wenn der herrscht, der dieses Gesetz erfüllt hat. Der Friedefürst. Und das ist die Wahrheit. Wir haben Menschen getroffen im Gefängnis, der war Terrorist gewesen, muslimischer Terrorist. Und er hat sich nach Deutschland abgesetzt und wurde in Deutschland ins Gefängnis geworfen unter völlig falschen Anklage. Aber er sagt, ich bin Gott heute dankbar, dass ich in diesem Gefängnis sitze. Hier habe ich Jesus gefunden. Und endlich habe ich Frieden. Das erste Mal in meinem Leben habe ich Frieden. Frieden. Weil meine Schuld vergeben ist. Und wenn mir die Schuld vergeben wurde und Gott Frieden geschlossen hat mit mir, wer wäre ich dann, dass ich anderen Menschen diesen Frieden vorenthalte? Und das ist ein tagtäglicher Kampf und das ist wirklich so. Und wenn ich jetzt so groß predige, ich habe immer ein bisschen erzählt, ich erzähle gern von meiner Familie, ne? Und so, meine Tochter, die hat mal gesagt, du lass uns doch mal wieder jemanden zum Abendessen einladen, Papa. Und ich fragte, warum sollen wir jemanden einladen zum Abendessen? Und sie sagt, weil wenn jemand da ist, wenn wir Gäste haben, streiten wir uns nicht. Ganz einfach. Und das Interessante war, was meine Tochter sagte, letztendlich hat Jesus zu mir gesprochen, Heinz, du neigst dazu, so eine Maske aufzulegen, eine fromme Maske. Und es hat mich was gelehrt, dass ich diesen Friedefürst nicht herrschen lasse, nicht mehr am Abendbrottisch. Und es hat mich das gelehrt, regelmäßig, wenn ich nachts von meinen Diensten nach Hause kam, einfach nochmal an das Bett meiner jüngsten Tochter zu gehen, ja, die Hand auf den Kopf zu legen und einfach um Vergebung zu bitten. Und nochmal zu beten. Und Stück für Stück sukzessive verändert sich diese Beziehung. Weil der Friedefürst das Regieren beginnt. Wir sitzen auch dort und sagen uns manchmal, Mensch, vielleicht haben wir doch einen Verkehrten geheiratet. Und jetzt liegt es an mir, ob ich den Friedefürst regieren lasse. Der einfach sagt, ich bitte dich um Vergebung. Das ist dieser alte Heinz Spindler. Dieses alte Ego, das alles besser kann und alles besser weiß. Und dann, wenn ich diesen Vergeber herrschen lasse, dann herrscht Friede. Friede mit euch. Friede mit euch. Und deswegen wird es immer schwieriger, weil wir in so einer ungerechten Welt leben und die ist so umspült von Ungerechtigkeit, dass es für uns ein richtiger Kampf geworden ist, das zu erleben, was Jesus eben sagt, auch in Johannes Evangelium Kapitel 15 oder 14, da spricht er auch zu seinen Jüngern und sagt ihnen, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ich gebe euch meinen Frieden. Dieser Friede, der geschaffen wurde, wie es der Apostel Paulus beschreibt, im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, diese tiefen Verse, von denen er sagt, ab Vers 18, das alles aber kommt von Gott. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das alles aber kommt von Gott. Denkt nicht, dass es eure Religion ist, euer Besserwisser, euer. Es kommt von Gott. Der uns mit sich selbst versöhnt hat. Nicht wir haben uns mit Gott versöhnt. Das ist Religion, ihr Lieben. Das ist Religion. Ich muss mich mit Gott versöhnen. Irgendwie. Und ich muss nicht in alle großen Weltreligionen schauen. Ich war einmal in Altötting in Oberbayern mit einem Team von unserer Bibelschule und da sind wir durch die Stadt geführt worden. Und ich sah in dieser Zentralkirche sah ich eine alte Frau auf Knien mit einem Holzkreuz um diese Kirche herumproppen. Und ich fragte denjenigen, der uns da führte, was macht diese Frau? Und er sagte mir, die Frau hat sich da vorne ein Kreuz geliehen, das kann man für 2,50 Euro oder 3, ich weiß auch nicht mehr wie. Und dann robbt sie auf Knien um diese Kirche, das ist christliche Religion. Und versucht irgendetwas zu erwirken, ihr Lieben. Das hat gar nichts mit der Liebe dieses Gottes zu tun, der am Kreuz gestorben ist. Ich habe alles für dich erwirkt. Und dann gehen wir in unsere Welt. Ich muss jetzt mal wieder mehr Bibel lesen. Ich muss jetzt mal wieder mehr beten. Ich muss jetzt mal wieder mehr auch in der Gemeinde dienen. Ich muss jetzt mal mehr, weil wenn ich das dann mache, dann wird dann schon irgendwie anders. Der Herr sagt, versteh doch erstmal, dass ich alles für dich erwirkt habe. Für dich am Kreuz von Golgatha. Lass es reinfallen in dein Herz. Lass dich von mir ins Staunen führen. Es ist Frieden. Der Schuldschein, der gegen uns stand, ist an ihm, an seinem Leib, ans Kreuz geheftet worden in Jesus Christus. Nicht wir. Er. Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz, dass es reinfällt, diese Wahrheit, dass du diesen ersten Schritt gemacht hast, dass du mich mit dir selbst versöhnt hast. Du hast mich mit dir selbst versöhnt. Indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete. Das, was du früher alles gemacht hast. Und das, und das, und das, und das, und das. Das geht uns auch so in unsere Ehe. Es ist erstaunlich, wie liebreizend wir sind. Und dann kommen manchmal diese Zeiten, ich mache jetzt gerade ein bisschen Eheseelsorge, ne? Und aber dann kommen diese Zeiten und ich merke das schon oft, wie ich das in meinem Kopf so ein bisschen so ablagere, ne? So habe so ein Schubfach im Kopf und dann nehme ich alles so rein, was meine Frau und was meine Frau und was meine Frau. Und dann kommt irgendwann dieser Tag, da warte ich natürlich ein bisschen zu, weil ich bin ja ein ganz liebreizender, aber irgendwann dann habe ich nicht richtig geschlafen. Ein paar Leute gehen mir noch auf den Senkel. Irgendwer hat mir die Vorfahrt genommen. Oder ich bin wieder mal zu Unrecht geblitzt worden. Weil die Raubritter wieder unterwegs sind. Da kommen so all die Ungerechtigkeiten dieser Welt zusammen, Benzinpreis wieder in unermessliche Höhen geschossen. Und dann ziehe ich das kleine Schubfach auf. Und dann erzähle ich ihr mal wieder was. Ja? Ich bin nicht wirklich so schrecklich. Aber, okay. Also eigentlich bin ich ein ganz lieber Kerl. Aber, okay. Aber das ist jetzt total unübertrieben. Das ist so, so bin ich manchmal. Also nicht lieb, sondern das ist dann plötzlich da. Und ich lasse es nicht gelten, diesen Frieden Gottes, der für meine Frau gilt, wie für mich, der für meine Kinder gilt, der für die Menschen gilt, die mit mir zusammenarbeiten. Und ich glaube, deswegen haben auch viele bei uns immer mehr seelische Probleme. Ich bin da jetzt nicht der Hyperspezialist. Aber der Apostel Paulus sagt uns noch ein paar ganz tiefe Worte in Philipperbrief Kapitel 4. Und er schreibt davon, es hat auch mit zu gestern passt es, freut euch in dem Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Freut euch nicht an den Umständen, aber freut euch in dem Herrn, der diese Umstände in der Hand hat und der unter Umständen auch der Creator, die all diese Umstände ist in eurem Leben. Das Erstaunliche ist, dieser Satz, den jemand mal sagte und der meinte, Umstände bestimmen nicht, wer wir sind. Wir sagen ja manchmal, die Umstände machen mich dazu, ja? Ich bin in einer brutalen Familie aufgewachsen, die haben sich immer angebrüllt, die haben immer dies gemacht und jenes gemacht. Kein Wunder, dass ich auch so bin. Oder die Gesellschaft ist so, naja, kein Wunder, dass ich auch so werde. Diese Person sagte, Umstände bestimmen nicht, wer du bist, sondern Umstände offenbaren, wer du bist. Die machen es erst offenbar, wer du wirklich bist. Also wenn der Umstand da ist, ich bin schlecht drauf, ich fühle mich nicht gut, die ganze Welt ist gegen mich, boom. Heute stark, was soll ich heute gegen meine Frau haben? Ich habe heute schon Eigelmönchen und Jungfrau gesehen. Das ist eine Bombensache. Die Kulissenschieber haben gut gearbeitet auf Werdenberg, ne? Aber ihr versteht es. Freut euch in dem Herrn, in dem Herrn. Abermals sage ich, freut euch. Nicht an, in dem Herrn. Freut euch am Kreuz. Erfreut euch am Kreuz. Könnt man auch sagen. Erfreut euch am Blut Jesu. Für mich. Das ist so friedloses. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Eure Sanftmut. Und ich finde, das ist ein interessantes Bild, das der Apostel Paulus braucht, weil ich glaube, wisst ihr, wenn ein Mensch von Neuem geboren ist durch den Heiligen Geist, dann ist er ein Mensch, der diese Einladung von Jesus wahrnimmt, kommt her zu mir und lernt von mir. Ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Da ist Friede. Lernt von mir. Und dann wirst du die Menschen um dich herum als göttliche Sparringspartner betrachten, als so Trainingspartner, die Umstände, die Welt um dich herum. Dann merke ich, all das, was mich in Unfrieden treibt, in Zorn treibt, in Bitterkeit. Und dann kann ich plötzlich, wenn ich den Blick aufs Kreuz lenke, das alles auch sehen dürfen. Das lehrt mich nur, wie sehr ich dich brauche, Jesus. Ohne dich kann ich nicht demütig sein. Ohne dich kann ich nicht sanftmütig sein. Das geht nicht. Nicht deine Sanftmut. die auch ausgehalten hat bis ans Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie diese Frau, wie diese Kinder. Gehen wir doch ins Gefängnis und besuchen die Mörder meines Vaters. Die wissen ja gar nicht, was sie tun. Gehe ich doch zu diesem Gouverneur und bitte um das Leben dieses Mannes, der weiß doch gar nicht, was er tut. Der hat doch keine Ahnung. Und dann spricht der Paulus weiter, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, ist der Friede Jesu. Wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und ich fand es sehr interessanter Gedanke. Er wird eure Herzen bewahren und er wird eure Gedanken bewahren. Wie? Indem ihr all das immer wieder in Danksagung einfach kund werden lasst vom Vater. In Jesus. Lasst kund werden vom Vater. Diese ganze Ungerechtigkeit, die hereinbricht über mein Leben. Lasst sie kund werden vom Vater. Der in Jesus sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie sollten sie es auch wissen, weil ihr in ihrem Verständnis, in ihrer Erkenntnis gegenüber Gott sind Menschen, wie der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 2, Vers 14 sagt, eigentlich auf der Stufe von einem Tier. Sie verstehen nichts, der natürliche Mensch. Wie sollte er dann die Gerechtigkeit Gottes ausleben? Wie kann ich dann die Gerechtigkeit Gottes in dieser Welt erfordern? Die wird kommen, die wird anbrechen, wenn er zurückkommt. Aber die ist schon angebrochen in den Herzen derer, die ihn empfangen durften, im Glauben, diesen Jesus Christus, die Frieden mit Gott haben, für die dieser Bruch mit Gott geheilt wurde durch den Heiland. Und die Frieden von Gott bekommen haben, die das erleben durften, er hat uns mit sich selbst versöhnt. Frieden von Gott. Und die diesen Tröster in ihrem Herzen tragen, diesen Tröster, der Menschen dazu bringt, was Jesus sagt in Matthäus Kapitel 5, ihr seid Friedensstifter. Ruf mich an in der Not. Vielleicht doch mal rangehen. Und ihr habt es in eurem Herzen. Ihr habt es in eurem Herzen. Was der Apostel Paulus sagt in Römer 12, Vers 18. So viel an euch liegt, haltet Frieden mit jedermann. Frieden mit Gott, Frieden von Gott. Deswegen haltet Frieden mit jedermann. Das ist möglich, weil ich in euch lebe. Meinen Frieden gebe ich euch. Und um das abzuschließen, möchte ich dazu noch dieses Beispiel bringen. Schaut, der Bodenseehof liegt an einer sehr stark befahrenen Straße am Bodensee und es nervt die Menschen. Es ist Wahnsinn. Ist gnadenlos. Verkehr ist gnadenlos. Und als der Bodenseehof gebaut wurde, so Ende 60er Jahre, war es eher so ja ein evangelikales, nordamerikanisches Sektenzentrum. So verstanden die Menschen das damals. Das ist so eine römisch-katholische Gegend am Bodensee. Es gibt ein paar lutherische Christen. Aber die Menschen verstanden das nicht. Was geschieht da? Da kommen jede Menge junge Nordamerikaner, die sind alle so wild drauf. Und wo die Amerikaner sind, ist immer vorne. Die sind auch ein bisschen lauter. Und das sagen sie von sich selbst auch. Also ich mache sie jetzt nicht schlecht. Ne? Und das sind ja ein bisschen so Landeinnehmer. Also wir brauchen überall auf der Welt unsere Basis. Und das verstanden damals die Menschen in der Bodenseegegend, ja? So ein paar Jahre, Jahrzehnte, fast zwei Jahrzehnte nach dem Krieg. Und dann kam das so ein Zentrum, englischsprachig. Und dann hatten wir einen Nachbarn, das habe ich dann erst alles später festgestellt, ich erzähle euch jetzt nicht die Historie vom Bodenseehof, aber als ich Leiter wurde, es war 2001, wir haben einen Nachbarn gehabt, oder den haben wir immer noch, und dieser Nachbar, der rief immer bei unserem Bodenseehof an, wenn unsere Konfirmanden oder unsere Studenten Basketball draußen gespielt haben, während den gesetzlichen Ruhezeiten. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt am Bodensee. Aber es ist auch eine Akte Liebe, dass ich mich hier ein bisschen erkundige, was ist denn hier in der Gegend eigentlich Sache? Das nur nebenbei, ne? Und dann irgendwann hat's mich echt genervt, weil der immer anrief und die Polizei kam. Die kamen dann auch und haben unsere Konfis vom Basketball abgehalten. Und der Mann hat aber nie seine Stimme gesagt, der hat nur ins Telefon gebrüllt. Und dann sagte ich mal eines Tages meine Sekretärin, du, wenn der wieder anruft, hol mich ans Telefon. Der rief auch wieder an. Ich ging ans Telefon und fragte, wer sind Sie eigentlich? Und er hat nur reingebrüllt, es geht Sie überhaupt nichts an. Der hat es noch ein bisschen netter ausgedrückt, ne? Und ein bisschen härter, aber das sage ich jetzt nicht. Und wenn Sie nicht dies stoppen, hole ich die Polizei. Die Polizei kam, ich weiß noch, war ein junger Polizist, der ausstieg, sagte, hier sind wir wieder. Und ich dachte, das Ganze nicht geben. Und ich habe mich so geärgert, ich habe so gekocht, ne, so typisch deutsch. Jeder Deutsche ist ein Hausmeister, ein Schiedsrichter, Polizist. Wir wissen alles, wir sagen der Welt, wie es richtig geht. Ich habe gekocht. Und ich dachte, wenn ich den in die Finger bekomme, und den habe ich alles gewünscht, aber nie den Frieden Gottes. Und als ich so gekocht habe innerlich, plötzlich hat Jesus mich überführt, wisst ihr? Schau, so ein friedloses Herz hast du, Hans. Und ich ging ins Büro und habe mich hingekniet und habe für diese Menschen das erste Mal gebetet. Ich wusste gar nicht, wer sie sind. Und ich sagte, Herr Jesus, zeig mir, wer diese Menschen sind. Und mir kam dann ein Haus so im Kopf, da stehen viele Häuser. Und ich dachte, gehe ich jetzt einfach hin und ich klingel an der Haustür. Eine Frau macht die Tür auf, Mann kommt die Treppe runter, schaut mich an. Ich schaue ihn an und sage, sind Sie der, der immer die Polizei ruft? Und der hat gar nicht Ja gesagt, der hat einfach nur auf mich eingeschrien. Dann wusste ich, der ist es. Und er hat mir innerhalb kürzester Zeit, ich habe gedacht, der holt nicht Luft, der hat schon Luft geholt, aber der hat in kürzester Zeit mir all das erzählt, was der Bodenseehof alles gemacht hat in diesen 40 Jahren, seitdem er existiert. Wie sorglos, wie lieblos, wie aufmerksamkeitslos die da drüben waren mit uns als Nachbarn. Und ich sagte dann, wenn das nur 1% ist, was stimmt von dem, was der Mann sagte, müssen wir uns schämen. Und es waren ein paar Prozente mehr. Das habe ich dann herausgefunden. Und dann kam das, wisst ihr, dann bin ich aufs Ordnungsamt, habe mir die Ordnungszeiten geholt. Ja, der hat recht gehabt, der Mann, bin ich hin, habe mich entschuldigt. Und da war immer noch ganz schön kochende Seele. Und dann bin ich habe ich weiter für diese Menschen gebetet. Und dann kam mir, Mensch, geh doch rauf in Blumenladen, kauf Blumen für die Frauen dort. Und dann habe ich Blumen gekauft, bin dahin getigert, runtergetigert. Und die Blumen so mit mir getragen, war ganz fröhlich, war ein schöner sonniger Tag. Da kam mir eine Frau entgegen und sagte, was machen Sie denn mit den Blumen, Herr Spindler? Und da habe ich ihr erzählt, für wem die Blumen sind, also nicht warum, aber für wen. Und dann sagt die Frau, oh, das machen Sie bloß nicht. Die Menschen, die mögen den Bodenseehof überhaupt nicht. Das habe ich schon gewusst. Und die sind katholisch. Oh. Da sagte, was ist jetzt schlimmer, ne? Und dann habe ich schon gemerkt, wie mir der Mut geschwunden ist. Und dann bin ich dahin an dieses kleine Haus und habe da geklingelt und ich wie so ein Comic. Und ich habe die Blumen versteckt hinter meinem Rücken, weil ich dachte, na gut, wenn die jetzt irgendwas sagen, hauen sie bloß ab, dann habe ich die Blumen und dann dachte ich, na gut, dann habe ich wenigstens ein paar Blumen für meine Frau. Ne? Und ich habe die so versteckt hinterm Rücken und die Frau öffnet das Fenster und sagt, ja, also gar nicht guten Morgen oder so. Ne? Und es ist nicht überzogen. Und ich habe einfach so wie kleine Schuljunge die Blumen vorgezogen und sagte, ich habe ihnen Blumen gekauft. Und die Frau sagt zu ihrem Mann, der hinterm Vorhang stand, so ist es manchmal bei Männern, schicken gern die Frau vor. Ist auch bei uns so. Sagte, du komm mal, der Herr Spindler ist da, der hat uns Blumen gekauft. Und der Mann kommt und sagt, ich weiß gar nicht, was sie haben, wir hatten doch nie was gegeneinander. Und es ist so, ein paar Wochen später haben wir einen Nachbarschaftsgrill gestartet. Für all die Nachbarn da. Die einfach eingeladen. Da kam ein Mann auf unser Gelände, der sagte, Herr Spindler, ich muss Ihnen sagen, ich habe diesen Platz gehasst. Sagte, er war ein alter Mann. Aber ich muss sagen, es ist ganz schön hier. Und dann haben wir begonnen, so ein Kinderbrunch zu machen, also so ein Frühstück für Kinder in der Nachbarschaft. Und diese Leute, die immer die Polizei gerufen haben, die vor dem Bodenseehof gewarnt haben, haben die Kinder in der Nachbarschaft eingeladen. Ihr Lieben. Die sagten, da müsst ihr hingehen, da könnt ihr eure Kinder hinschicken. Das ist ein guter Platz. Friede. Friede mit euch. Friede auf Erden, bei den Menschen seines Wohlgefallens. Lukas 2, Vers 14. Und diese Menschen sind Friedensstifter. Jesus fordert nichts Unmögliches, weil ich euer Friedefürst bin. Deswegen könnt ihr Frieden mit jedem Mann leben da draußen in dieser Welt. Aber ihr braucht mich dazu im Zentrum. Fragt euch jetzt nicht, wie soll ich denn das machen? Fragt doch mal oder sagt doch mal, ich bin jetzt mal gespannt, Jesus, wie du das machst. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Wie ich das alles nicht machen kann, das weiß ich ja schon mittlerweile. Aber ich würde gerne mal erfahren, wie du das machst, Herr Jesus. Ich habe Angst. Ich bin eigentlich nicht bereit. Aber wenn du möchtest, Jesus, dann nimm mein Leben. Mach erstmal Frieden in meinem Herzen. Und dann lebe deinen Frieden in dieser Welt. Und diese Friede hat immer auch was mit Wahrheit zu tun. Für diejenigen, die sich jetzt vielleicht fragen, ja, wo bleibt dann die Wahrheit? Jesus ist immer wahrhaftig. Es ist kein falscher Friede. Aber es ist auch dieser Friede, wenn es eben ganz anders ausgeht, wisst ihr? Weiß ich, da kommt noch was. Und damit möchte ich schließen. Da kommt noch was. Und es stand heute Morgen auch so wunderbar in diesem Losungsvers. Da steht, das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein. Menschen, die gerecht gesprochen sind durch das Blut von Jesus Christus, das sind Menschen, die können gar nicht anders, weil er, der Friedefürst, in uns lebt. Und wenn wir merken, wir können doch anders, dann müssen wir sagen, Jesus, wir müssen zurückkommen zu dir. Wir müssen zurück zu dir. Und die Frucht des Rechtes, Sicherheit auf ewig, steht in Jesaja Kapitel 32 und es wird Gottes neue Welt sein. Und weil wir das im Herzen tragen dürfen, wenn ich wiedergeboren bin, deswegen muss ich das nicht in dieser Welt fordern und dran zugrunde gehen, dass es das hier nicht gibt. Aber ich darf doch ein Mensch sein, der das dieser Welt, die zugrunde geht, offerieren darf. Diesen Frieden mit Gott, diesen Frieden von Gott, diesen Frieden in Gott, der auch eure Herzen bewahrt. Und er bewahrt mein Herz und er bewahrt meine Gedanken, diese Friede. Und vielleicht sind deswegen auch manche so ausgebrannt. Ich weiß, das hat auch andere Gründe. Aber ein Grund kann sein, weil wir oft den Frieden Gottes nicht regieren lassen. Und das nimmt mich auseinander, das macht mich kaputt, wisst ihr. Weil doch die Bibel sagt, es bewahrt mein Herz und es bewahrt meine Gedanken. Jesus, der Bewahrer, unser Schutz und Schild, unsere Sonne und Schild, wie es in Psalm 84 steht. Er weiß es schon. Meinen Frieden gebe ich euch, sagt Jesus. In der Welt habt ihr Angst, Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Und unser Glaube ist der Sieg, der diese Welt überwunden hat, sagt der Apostel Johannes. Und nicht der Glaube, das wird schon irgendwann mal wie die Sonne scheinen, sondern der Glaube an den auferstandenen Jesus Christus. Der ist nicht hier, er ist auferstanden. Und wenn er dein Zentrum ist, dann ist sein Friede dein Zentrum. Und das muss ich mir immer wieder selbst sagen, wisst ihr. Und dann merke ich, Jesus, ich muss einfach zurück zu dir. Zurück zu dir. Zurück zu dir. Möge Gott uns segnen dazu. Und dann geht raus in diese Welt und verkündigt diese Botschaft der Vergebung, der Versöhnung. Lebt in diese Botschaft und lasst andere dran teilhaben in dieser Botschaft und lebt auch von dieser Botschaft. Nicht bloß anderen ist vergeben, sondern auch dir ist vergeben. Auch mir ist vergeben, ihr Lieben. Auch mir. Vergeben. Und davon lebe ich und davon leben alle. Und wenn ich wirklich davon lebe, dann darf ich es niemandem anderen vorenthalten. Meinen Arbeitskollegen, meinen Familienmitgliedern, mein. Das wünsche ich mir so sehr. Das wünsche ich mir wirklich so sehr. Wenn wir von hier weggehen, einfach wieder dahin und einfach mal zu sagen, ich muss mal klingeln. Ich muss mal klingeln. Und sagen, was auch immer war, wie es auch immer lief. Ich kann es vielleicht nie mehr gut machen, aber was ich kann ist, ich bitte dich, ich bitte sie um Vergebung. Und ich erflehe den Frieden Gottes für dich, für sie, für diese Familie, für meine Arbeitskollegen. Und dass mein Herz diesen Frieden auslebt. In einer ungerechten Welt, die nicht weiß, was er tut. Aber Jesus weiß, was er tut. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Blut. Ich danke dir für deinen Tod am Kreuz von Golgatha. Ich danke dir, dass du der Gott bist, der den Schuldschein, der gegen uns stand, ans Kreuz geheftet hat, in seinen Leib. Dass nichts mehr gegen uns steht, weil du alles weggewaschen hast durch dein Blut. Du hast Frieden geschlossen mit einer Welt, die im Kriegszustand mit dem Vater im Himmel liegt. Und du bietest diesen Frieden jeden Menschen an, der in dieser Welt lebt. Und Herr, lass uns Menschen sein, in diese Welt hineinleben, diesen Frieden Gottes. Nicht wie wir das denken, sondern wie du das kannst. Über allem, schenk uns dieses Erlebnis, dass du dieses Zentrum bist. Der, der sagt, Friede sei mit euch. Friede, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Der unseren Geist bewahrt, unsere Seele bewahrt. Unser Herz bewahrt. Und schenkt, dass aus durch unser Leben diese Friedensbotschaft, dass Gott der Retter ist und letztendliche Gerechtigkeit schaffen wird, in diese Welt getragen wird. Und ich danke dir für das, was wir jetzt gerade so im Herzen haben, für die Menschen, für die Plätze, zu denen wir hingesandt werden von dir. Einfach nur, um das auszudrücken, dass Frieden ist zwischen Gott und Mensch, durch dein Blut, Jesus. Und wir preisen dich für diese Welt, die kommen wird. Neuer Himmel, neue Erde, der du alle Tränen abwischen wirst. Kein Leid, kein Geschrei. Und Herr Jesus, wir bitten dich, benutze unser Leben, noch so viele, die Götzendiener sind, Ehebrecher sind, Mörder sind und Lügner sind, diese Botschaft der Versöhnung zu predigen, dass sie umkehren dürfen von diesem zerstörerischen Weg, Leben finden, Frieden finden mit dem lebendigen Gott. Amen.